Diese Folge wird gesponsert von Bitwala, der ersten Plattform, die Girokonto, Bitcoin Wallet und Trading vereint. Tausche deine Bitcoin jederzeit in Euro und zahle weltweit mit deiner Bitwala Mastercard Debit.
Heute hört ihr ein Gespräch zwischen Markus und mir. Markus ist einer der Hosts des Podcasts Bitcoin im Turm. Und in dieser Folge sprechen wir einmal über die Meetups, an denen Markus teilnimmt, und über den Lightning Hack Day, der vor kurzer Zeit in Berlin stattgefunden hat und an dem Markus auch teilgenommen hat. In der Folge geben wir zwar eine kurze Erklärung, was Lightning genau ist, allerdings hilft es davor, schon ein Verständnis für die Technologie zu haben. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim BTC Echo Podcast und Markus von Bitcoin im Turm.
Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge vom BTC Echo Podcast. Heute spreche ich mit Markus vom Podcast Bitcoin im Turm. Hallo Markus.
Hallo, grüßt euch.
Ja, obligatorische Frage gleich mal natürlich vorneweg. Wie bist du zu Bitcoin gekommen, Markus?
Also meine Geschichte zu Bitcoin ist eigentlich ziemlich langweilig. Und ich muss auch immer sagen, mich langweilt es immer, wenn die Leute erzählen, wie sie zu Bitcoin gekommen sind. Deshalb machen wir das ganz kurz. Irgendwann, ich glaube Anfang 2016, und dann Rabbit Hole seitdem am Fallen. Und man lernt jeden Tag dazu. Und ich glaube, das hört auch nicht mehr auf.
Ja,
kurz und knapp.
Sehr schön. Ja, wie kam es denn dazu, dass du den Podcast gestartet hast? Also vielleicht für die Zuhörer, die Bitcoin im Turm noch nicht kennen, das ist ein Podcast, der sich rund um das Thema Bitcoin dreht und auf der technischeren Seite ist. Also da kann man auf jeden Fall noch das eine oder andere dazulernen. Wie kam es dazu, den Podcast zu starten?
Ja gut, also bei uns ist es ja so, wir sind ja ein Meetup sozusagen in Ulm. Wir treffen uns jeden dritten Donnerstag. Um 19 Uhr geht's dann los im Donauturm. Das ist so eine alte Verteidigungsanlage aus dem Deutschen Bund. Also richtig coole Location, so richtig Cypherpunk-mäßig. Und dann haben wir uns da getroffen und wir wollten einfach ein paar Projekte zusammen starten. Unter anderem werden wir wahrscheinlich später noch dazu kommen, also den Cocktailautomaten, und da gibt es dann Vorträge. Und dann dachten wir uns, weil die Honigdachs-Jungs, die machen so selten Folgen, und da könnten wir doch auch mal welche machen. Und wir wollten einfach mit den Jungs so sprechen, die wir bewundern im ganzen Ökosystem. Und da hatten wir einen Podcast gestartet und das klappt eigentlich ganz gut. Wir dürfen die ganzen Größen einladen und jetzt, wo wir schon einige Folgen haben, läuft es auch leichter.
Ja.
Weißt du, dann kommen sie eher.
Sehr schön. Und wie läuft das beim Meetup so? Wie sind da die Leute, die da mitmachen? Ist das sehr technisch oder sind da viele Einsteiger?
Also Einsteiger waren natürlich zum Hype, waren viele Einsteiger da. Jetzt, wo sich alles gelegt hat und wo der Preis halt wieder zurückgekommen ist, ne, und da kommen jetzt sehr viele technische Leute. Also das Niveau ist natürlich sehr hoch jetzt.
Ja.
Also sehr viele Programmierer, weniger Bankangestellte oder so. Also jetzt nicht negativ gemeint, aber einfach dadurch, dass der Hype halt weg ist, kommen halt die Jungs, die eher technisch lastig sind. Und es ist eigentlich recht angenehm. Ne? Es wird ganz wenig über den Preis geredet, fast gar nicht. Das geht immer nur über irgendwelche Snore Signatures oder irgendwas, und ja. Und das ist eigentlich recht angenehm für uns, aber natürlich darf jeder kommen, und wir haben auch Anfänger, die kommen und die wirklich basic Fragen stellen, und das ist auch okay. Also wir beißen da niemanden,
ja.
Und dumme Fragen gibt's nicht, ne? Catch ja selber.
Und wie ist das dann so? Habt ihr da irgendwelche Vorträge oder trefft ihr euch einfach und man quatscht dann mit einem Bier in der Hand andere Leute an, oder wie läuft das?
Eigentlich beides. Also es gibt Vorträge, je nachdem, ob jemand einen machen will. Das wird ja nicht bezahlt oder irgendwie, wenn jemand Lust hat, einen Vortrag zu machen, oder wenn, wir hatten schon mal so Firmen, die auf so Road Trips sind, die dann vorbeikommen und einen Vortrag machen zu irgendwelchen Apps. Aber meistens sind es Jungs von der Community, die dann, ich glaube, das vorletzte Mal waren dann zwei Vorträge von Pierre und vom Simon zum Lightning, hoppala, zum Lightning, zu der ganzen Technik dahinter. Und das kommt ja immer darauf an, ob jemand einen Vortrag machen will oder nicht. Manchmal haben wir keine, da stehen wir nur an der Bar und trinken etwas. Bei uns wird natürlich nur mit Bitcoin oder Lightning bezahlt.
Ja, sehr schön.
Also ihr könnt auch mit Euros zahlen, aber das wird nicht so gern gesehen.
Also das Etikett ist ganz klar bei Bitcoin.
Ja, ja. Wir haben auch Ethereum-Jungs. Also es gibt ein, zwei Ethereum-Jungs, die, also wie gesagt, da kann jeder kommen. Also auch wenn ihr jetzt irgendwie andere Coins toll findet. Ich glaube, du bist ein Monero-Fan, oder?
Ein bisschen, ja.
Alex. Ja. Also da kann jeder kommen. Wir haben da kein Problem. Aber die meisten sind natürlich schon extrem Bitcoin-lastig. Weiß, also ich muss ehrlich sagen, du hast ja auch keine Zeit mehr. Die Entwicklung ist so intensiv, dass du auch keine Zeit mehr hast, dich mit irgendwas anderem zu beschäftigen außer Bitcoin.
Ja. Ja,
finde ich persönlich.
Es passiert unglaublich viel in dem Space und das wird ja auch noch so ein bisschen Thema in dieser Folge sein, weil wir später noch über den Lightning Hack Day in Berlin sprechen werden, der jetzt vor kurzer Zeit stattgefunden hat. Aber vielleicht nochmal kurz zu dem Meetup in Ulm. Du meintest, ihr habt da auch teilweise Projekte, beziehungsweise ihr habt ja auch ein Projekt für den Lightning Hack Day in Berlin gestartet. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
Also wir haben da so einen Cocktailautomaten gebaut. Die Idee kam vom Rolf. Wir waren auf dem Lightning Hack Day in München und wir fanden das da so cool. Und ich glaube, der Rolf hat die Idee schon vorher gehabt, dass wir so einen Cocktailautomaten bauen könnten. Und dann haben wir das gestartet und haben viele Leute mitgewirkt und das ist richtig gut angekommen in Berlin. Also das ist so ein, wie hat es da letztens einer beschrieben, so sieht aus wie ein Klavier. hinten dran sind praktisch läuft alles über den Raspberry Pi, dann gibt es eine kleine HMI dazu und das ist mit einer Node verbunden, einer Lightning Node, und ganz viele Teile sind aus dem 3D-Drucker. Es sind eigentlich 12 Ventile zurzeit. Ich soll auf 24 ausgebaut werden. Und wenn ihr dann auf dem Display halt einen Cocktail aussucht, dann kommt ein QR-Code, also ein Invoice. Das müsst ihr dann bezahlen mit Lightning. Und dann mixt der Cocktailautomat praktisch die Rezeptur, die halt hinterlegt ist zu dem Cocktail, zusammen. Da ist schon eine kleine Waage eingebaut, die misst dann das Gewicht von der Flüssigkeit, die da reinkommt. Und wenn dann praktisch alle Teile drin sind, dann kommt so eine kleine Glocke. Ich glaube, die Glocke war so der Highlight. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja.
Alle haben sich immer über die Glocke gefreut. Die da so. Das war ein cooles Projekt, muss ich sagen. Da haben auch viele mitgewirkt und war echt eine coole Sache. Also so, weil so viele Leute da mitmachen.
Ja. Ja, also ich werde auch ein Video in die Shownotes packen, wo man sich den Cocktailautomaten mal anschauen kann, weil natürlich können wir jetzt versuchen, so gut wie wir können, das zu beschreiben, aber ein Video sagt mehr als 1000 Worte und es ist, für mich war das wirklich so, als ich das gesehen habe, Eureka, was eine tolle Idee, dass man jetzt hier ja tatsächlich Lightning insofern anwenden kann, dass man da halt ja sich den Kaffee in Anführungszeichen beziehungsweise halt den Gin Tonic oder so aus dem Automaten ziehen lassen kann. Und ja, ich bin wahnsinnig beeindruckt, dass ihr das auf die Beine gestellt habt. Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, ja, was der Prozess war, was schwierig war, was Herausforderungen waren? Weil ihr musstet ja sowohl die Software programmieren als auch dann die Hardware einsetzen.
Ja gut, die Hardware, die hat man dann zusammengesteckt, dann haben bestimmte Sachen aber natürlich nicht funktioniert, war klar, also irgendwie die Stromversorgung hat dann nicht geklappt. Das haben dann andere gelöst und da haben ja ganz viele mitgewirkt. Ne? Dann stand der Automat dann zum Schluss bei mir noch 2 Wochen, habe ich noch ein paar Cocktails eingebaut, Bilder reingemacht, dann habe ich mit ein paar Leuten kommuniziert. Ich meine, du hast ja auch deinen eigenen Cocktail bekommen.
Ja.
Ja, Und das ist ja kein Problem, da was hinzuzufügen, ein Bild. Und dann habe ich halt ein paar Leute gefragt, dass die ihre Cocktailrezepturen vielleicht selber mixen. Und der hatte immer einen Sound. Jeder Cocktail hatte seinen eigenen Sound. Zum Beispiel die Jungs vom Honigdachs-Podcast, die haben ihren eigenen Podcast, ihren eigenen Cocktail gemixt. War eine harte Nummer, also einer hat da gereicht. Ziemlich viel drin. Der Nastiest Honey Badger hieß der dann und der hat dann seinen eigenen Sound im Hintergrund gehabt. War eine richtig coole Geschichte auch so von der Community her. Man konnte einfach mal zeigen, wie gut das funktioniert. Wie gut so ein Lightning eigentlich schon funktioniert. Das hat mich wirklich überrascht.
Ja.
Im Vergleich zu München. Also ich kann mich noch an München erinnern. Das gefühlt waren das natürlich 2 Jahre seit dem letzten Hackday in München, aber es waren irgendwie nur 6 Monate. Und in München haben fast alle Leute mit der Blue Wallet bezahlt, so gefühlt so 80%. Und jetzt auf einmal 6 Monate später, ja, ich habe teilweise die Wallets gar nicht gekannt. Also was die Leute alles bezahlt haben am Automaten und wie gut es funktioniert hat. Fantastisch. Und natürlich, das Netzwerk ist größer geworden, mehr Verbindungen, mehr Liquidität. Wir hatten eigentlich so gut wie keine Probleme. Also das größte Problem war das WLAN, das ist immer abgekackt, aber ansonsten war es super. Also das hat mich total euphorisch gestimmt, das zu sehen, wie gut das schon funktioniert. Also wirklich Wahnsinn.
Ja, also die Voraussetzung, dass man sich da jetzt einen Cocktail ziehen kann, ist natürlich, dass man eine funktionierende Lightning Wallet auf dem Handy hat, oder?
Genau, ja. Das muss man natürlich haben. Also es ist wie Bitcoin, wenn man mit Bitcoin bezahlen will, braucht man auch eine Wallet. Und es gibt ja schon sehr, sehr viele Wallets auf dem Markt, die eben Lightning unterstützen. Und wie gesagt, das hat halt wahnsinnig gut funktioniert. Also man hört ja immer wieder, dass es da so viele Probleme gibt. Ich habe das persönlich nicht so empfunden. Man muss natürlich auch sagen, unsere Node war wahnsinnig gut connected im Netzwerk. Wir hatten viel Inbound Liquidity, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, was ist das. Und dadurch, dass unsere Node halt so gut verbunden war, konnten auch Leute ganz einfach Verbindungen zu uns aufbauen und dem bezahlen. Das war, glaube ich, so der Hauptpunkt, warum das bei uns so gut funktioniert hat.
Ja. Ja, jetzt fällt mir gerade ein, vielleicht für die Leute, die jetzt zuhören und von Lightning noch gar keine Ahnung haben, vielleicht geben wir denen einfach eine kurze und knappe Zusammenfassung, was Lightning ist, beziehungsweise was es in Bitcoin machen soll.
Kurz und knapp, okay. Ja, ich habe schon so viele Erklärungen von Lightning gehört. Manche erklären das mit einem Bierdeckel, andere mit irgendwas anderem. Oh, ich versuch's auch mal. Also grundsätzlich soll Lightning das Skalierungsproblem lösen von Bitcoin. Ich meine, die meisten, die jetzt wahrscheinlich zuhören, die haben davon bestimmt gehört, weil die meisten Alternativcoins, nennen sie es mal so, die werben ja damit, dass sie schneller wie Bitcoin sind oder mehr Transaktionen können. Und Bitcoin kann eben on-chain weniger Transaktionen und für uns macht es auch Sinn, weil wir haben, also bei uns in der Gruppe lassen alle ihre Fullnode daheim laufen und speichern sozusagen die gesamte Blockchain und ich sehe es nicht als sinnvoll an, dass jemand, der seinen Kaffee irgendwo in San Francisco bezahlt, dass ich dann diese Transaktion auf meiner Node speichern muss. So, und dafür gab es dann die Idee, auch eben auf Bitcoin, auf der Chain, einen zweiten Layer aufzubauen. Und der heißt jetzt Lightning. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ein einfaches Beispiel, man will bei McDonald's jetzt irgendwas kaufen, man kauft öfters bei McDonald's, man geht öfters zu McDonald's essen, soll man ja nicht machen, aber nehmen wir an, wir gehen jetzt öfters zu Mac und die haben jetzt auch eine Lightning Node und wir bauen mit denen eine Verbindung auf und legen da jetzt 100 Euro rein in diesen Channel, nennt man das dann. Mhm. So, und wir schließen praktisch diese 100 Euro ein und jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, keine Ahnung, für 5 Euro, dann wandern praktisch, schreiben wir das immer auf, wie ein Bierdeckel, könnte man sagen. Und dann sind wieder, wir kaufen einmal ein, dann sind 95% auf 95 Euro auf unserer Seite und 5 Euro auf der Seite von McDonald's. Und wenn wir das dann 20 Mal machen, dann sind praktisch diese 100 Euro aufgebraucht und die gesamte Kapazität liegt jetzt auf der Seite von Mac. Und jetzt könnten wir den Channel ja schließen. Das heißt, also wir haben 20 Transaktionen gemacht. Wir öffnen den Channel einmal mit einer Transaktion, schließen ihn mit einer anderen, haben praktisch mit 2 Transaktionen haben wir in Wirklichkeit 20 Transaktionen gemacht.
Ja.
Aber das ist ja langweilig, ne? Wenn wir nur mit sozusagen einer Partei ja. das machen. Und das ganze Netzwerk bedeutet dann, wenn jemand anders, ich nehme an, du hast jetzt mit McDonald's auch einen Channel aufgemacht und da hast du jetzt auch 100 Euro drin und irgendwie 50 Euro liegen auf deiner Seite und 50 Euro beim McDonald's, dann könnte ich über den Mac hindurch routen und dir Geld schicken. Das heißt also, ich will jetzt irgendwie 5 Euro geben in Bitcoin und dann könnte ich das machen und wir haben keine Verbindung miteinander, aber ich würde dann über den McDonald's routen.
Ja.
Okay? Also das Ganze nennt sich dann routen. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass ich eben nicht nur einen Channel auf habe mit einem Partner, sondern mehrere. Und so hast du das auch. Und so entsteht ein ganzes Netzwerk. Und dadurch kannst du eben Zahlungen verschicken und du über deine Node laufen eben auch Zahlungen.
Ja.
Du nimmst einfach das Geld an und leitest weiter. Ich hoffe, das war einfach genug, oder?
Ja, also ich fand, ja. das hast du sehr schön erklärt. Ich wollte auch noch mal kurz verweisen für die Leute, die sich da wirklich tiefer reindenken wollen. Wir haben auch eine Folge mit René Picard gemacht, der das auch ganz schön erklärt und der jetzt ja gerade dran ist, ein Buch über Lightning zu schreiben, zusammen mit Andreas Antonopoulos. Aber ja, genau. Ich denke, das hast du sehr gut erklärt. Das ist einfach eine Möglichkeit, Zahlungen außerhalb der Blockchain, die ja sehr limitiert ist mit der Blockgröße, abzuwickeln und trotzdem diese ganzen ja, guten Features von Bitcoin zu erben, wie die Trustlessness, also dass man keiner dritten Partei vertrauen muss und mit der limitierten Geldmenge und so weiter und so fort. Und
ja.
Genau, und das
ja, ist. Ja, ich denke, das.
Ja,
ja leg los, Alex.
Ja, das ist jetzt halt eine neue Technologie, in Anführungszeichen, bei Bitcoin. Also so neu ist es auch nicht mehr. Aber ja, ich denke, das kannst du auch ganz gut beschreiben, dass die Weichen sind gestellt und man kann damit jetzt halt Sachen programmieren, so wie du jetzt den Cocktailautomaten programmiert hast, natürlich noch mit der Hilfe von anderen. Und ja, jetzt kommt so langsam diese Traction, ja, jetzt trifft langsam das Rad auf die Straße und es kommt wirklich was voran. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Überleitung so zum Lightning Hack Day, der jetzt vor kurzem in Berlin war, wo sich eben ja namhafte Personen aus der Bitcoin-Szene versammelt haben und ja, beschreib mal so, wie die Atmosphäre auf so einem Lightning Hack Day ist.
Also da gab es ja 2 Stücke. Ja, unten war sozusagen die Mainstage. Im Vergleich zu München war das ein ganz anderes Level. Du hast halt gemerkt, die Leute, die haben ihre Vorträge vorbereitet. War richtig toll aufgebaut. So richtige Konferenz halt, wie man sich eine Konferenz vorstellt. Und oben war der Hackspace. Da waren wir eigentlich meistens unterwegs. Das war mehr so eine Party. Also da haben die ganzen Leute ihr Zeug, da war eben auch ein Bierautomat von den Jungs von Puzzle. Die hatten gleich, letztes Mal in München hatten sie eben, konnte man sich ein Bier zapfen, jetzt war es sogar doppelt, also du konntest dir 2 Bier gleichzeitig zapfen und die hatten ja fast 1000 Bier verkauft mit Lightning dort. Wow. Und ja, das war richtig, ja, es war immer eine Top-Stimmung, ne? Also klar, gab Alkohol schon früh am Morgen und das hilft da immer, um die Stimmung zu heben. Und dann gab es alle möglichen anderen Projekte, irgendeine E-Roller, Computerspiele, also richtig, ja, ich bin jetzt nicht mehr so jung und in der Welt unterwegs, aber da gab es einen Beamer, da konnte man dann Computerspiel spielen. Ich glaube, das hieß irgendwie, Light Knight, also so ein Klon von Fortnite. Mhm. Wenn man dann irgendjemand abgeschossen hat, dann hat man sogar Coins bekommen oder konnte irgendwie dem seine Coins irgendwie klauen oder so. Also ich habe das jetzt nicht so, aber es sah richtig geil aus. Also
ja.
Und alle möglichen anderen Projekte waren eben da auch so ein kleiner Automat, wo du Geld reinwerfen konntest und dann hast du praktisch über Lightning auf dein Handy eben Bitcoins bekommen. Eine richtig coole Sache. Also so viel Zeug. So. Und da war eher die Atmosphäre halt so bastelmäßig. Ja. Die ganzen Jungs vom BTC Pay Server waren da. Ich glaube, da hast du vorher mal gefragt, BTC Pay Server.
Ja.
Ich habe es dir vorher mal erklärt. Kriegst du noch zusammen, was das ist? Wozu braucht man den?
Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich glaube, das ist irgendein Dienst, mit dem man Zahlungen abwickeln kann. Aber ich denke, du kannst es besser erklären.
Also wir haben das bei uns in unseren Treffen läuft eben das Bezahlsystem BTC Pay Server. Man kann auf seine Node auch einen BTC Pay Server laufen lassen. Und ihr müsst euch das einfach so vorstellen. Ihr habt dann sozusagen eine Webseite. Da klickt ihr dann drauf, dass ihr irgendwie 2 Bier getrunken habt und ein Wasser. Und dann erstellt er euch ein Invoice. Also entweder ihr wollt mit Bitcoin On-Chain bezahlen oder Lightning. Und dann scannt ihr das ab und bezahlt praktisch die Getränke auf der Node. Also es ist eine ganz einfache Möglichkeit, einfach um ein Bezahlsystem, wie nennt man das heutzutage, diese Einheiten, weißt du, wo du einfach draufklicken kannst. Mhm. Und der erzeugt halt einen QR-Code und du zahlst halt damit. Also ist eine richtig coole Sache. Und da kommen halt noch viel mehr Sachen. Die haben halt vorgestellt, dass du halt jetzt zum Beispiel, da liegen kleine Programme dahinter, die kannst du dazu packen und du zahlst jetzt irgendeine Invoice, zum Beispiel ein Ticket für ein Hackday, ja, und dann kannst du sagen, wenn das bezahlt wurde, dann schick zum Beispiel eine E-Mail raus an denjenigen, dass der sein Ticket hat und so. Ja. Oder du kannst zum Beispiel sagen, mit dieser Zahlung kann jetzt der Verkäufer, der Merchant kann jetzt sagen, mit dieser Zahlung möchte ich, dass die an eine Exchange geht und da wechselst du bitte 80% in Euro und 20% bei Hash in Bitcoin, zum Beispiel. Mhm. Das geht dann vollautomatisch. Ja, also richtig coole Sachen, ein ganz cooles Team. Also Nicolas Doyer hat es damals gegründet als Antwort auf BitPay, sorry. Und weil die Jungs sind nicht so beliebt in der Community, sagen wir es mal so. Und der hat damals halt gesagt, die hatten irgendeinen Post auf Twitter, haben sie mal irgendwas behauptet und dann hat er halt gemeint, das sind alles Lügen, it's all lies, my trust in you is broken, I will make you obsolete. Und dann hat er das Ganze auf Open Source gestellt und seitdem läuft es halt fantastisch. Also wir benutzen das so einfach einzurichten, das super System. Und da war halt das ganze Team von denen, hat halt Workshops gemacht und war wirklich eine coole Atmosphäre da oben. Also wirklich, man trifft halt ganz viele Leute, die man nur sonst aus Twitter kennt und Rockstar Dev zum Beispiel und so weiter. Also richtig cool.
Ja.
Hast du was verpasst, Alex?
Ja, auf jeden Fall. Ich war auch immer neidisch, wenn ich so Twitter verfolgt habe, währendher alle Leute twittern vom Lightning Hackday und ich sitze hier außerhalb des Landes und kann nur über das Internet zuschauen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zum BTC Pay Server. Das ist ja so, also jetzt auch für euch Zuhörer, falls ihr das noch nicht wisst, ein fundamentaler Unterschied zwischen Lightning und Bitcoin ist, bei Bitcoin habe ich meine Wallet-Adresse. Also die kann ich als QR-Code repräsentieren und die kann ich an alle Welt verbreiten und dann können die mir Bitcoin schicken. Bei Lightning ist das ja nicht so. Ne? Da muss man für jede eingehende Zahlung eine Invoice generieren, also eine Rechnung generieren und ja, oder? Oder erzähle ich jetzt hier Quatsch?
Also nee, das ist schon richtig, vollkommen richtig. Nur, das macht natürlich das Programm. Ja.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so schlimm. Man geht jetzt irgendwo hin und sagt dann zum Beispiel, nehmen wir einen Online-Shop, da sucht man sich irgendwas aus und sagt dann, okay, alles klar, ich kaufe das jetzt. Und dann generiert natürlich dieser BTCP-Server die Invoice für dich. Zeigt den QR-Code, du scannst den ab und bezahlst damit. Ja, das ist jetzt, aber das ist nicht so wie bei Bitcoin, dass du irgendwie eine Adresse hast und du kannst dann irgendwann da bezahlen. Da gibt es schon Möglichkeiten, die wurden auch auf dem Lightning Hack Day besprochen. Ich habe es aber jetzt nicht so genau im Kopf, aber es werden auf jeden Fall Möglichkeiten kommen, dass du praktisch irgendeine Note bezahlen kannst, ohne deren Zutun. Mhm. Ja, dass du einfach sagen kannst, wie so eine Spende, Donation, das steht einfach da und du bezahlst es. Ja. Da gibt es auf jeden Fall was. Ist für mich jetzt nicht unbedingt interessant, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die das cool finden würden. Ja, es wird auf jeden Fall was gemacht. Ich habe es ganz kurz in einem Talk gehört. Ich bekomme es aber jetzt nicht mehr gut zusammen, muss ich sagen.
Ja. Also. Und dann hatte ich noch eine Frage zu dem Hackspace, wie du es genannt hast. Wurden da auch jetzt aktiv neue Projekte entwickelt oder war das nur so ein Showroom, wo praktisch verschiedene Leute ihre Sachen vorgestellt haben?
Dieses Mal, glaube ich, da habe ich jetzt nichts mitbekommen, dass da was Neues gemacht wurde in München auf jeden Fall. Da hat man sich dann zusammengesetzt und hat dann in München die haben da so einen Automaten gebastelt, wo dann Schokolade rauskam, hat mit Lightning bezahlt und dann kam Schokolade raus. Und das alles aus Lego. War ein richtig cooles Teil. Das haben die wirklich dann während der Konferenz gebastelt. Ob das jetzt in Berlin so war, ob da irgendwas gebaut wurde, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Aber mich würde es nicht wundern,
ja,
wenn es so war. Also fällt mir da jetzt nichts Konkretes ein. Aber mit Sicherheit. Also da treffen sich immer so viele Leute. Da waren natürlich auch die ganzen Nodes da. Du hast ja schon mal einen Raspberry Blitz, glaube ich, zusammengebaut, hast du gesagt, oder?
Genau.
So, da gibt es natürlich auch Raspberry Blitz ist sozusagen die Do-it-yourself-Lösung. Günstig, aber müsst nur ein bisschen selber was dazu tun. Und dann gibt es ja noch die fertigen Lösungen, ob das jetzt von Noddle oder Casa oder jetzt Bitbox Base von Shift Crypto. Die fertigen Lösungen, und die sehen ja auch schon richtig cool aus. Also wenn ihr zum Beispiel so eine Noddle habt, die könnt ihr euch daheim hinsetzen, da läuft dann der BTCP-Server drauf und könnt dann direkt sozusagen ein Zahlungssystem könnt ihr aufsetzen für eine Webseite. Wenn ihr jetzt irgendwie eine Webseite habt, ihr verkauft da was, da könnt ihr direkt das einbinden und könnt eure Kunden praktisch mit Lightning zahlen lassen. Das geht dann direkt auf eure eigene Node daheim, auf eure eigene Bank sozusagen. Oder jetzt zum Beispiel die Bitbox Base von Shift Crypto. Das Teil sieht auch richtig schick aus. Kann man sich auch ins Wohnzimmer stellen. Also was sich so im halben Jahr entwickelt hat, ist eigentlich der Wahnsinn. Fand ich total faszinierend. Hat mich also richtig euphorisch werden lassen.
Ja, wie ist das denn? Ist da wirklich so eine Aufbruchsstimmung, wo dann die Leute, also ich denke, die meisten kennen das, wenn man so Bitcoin genauer versteht, dann ja, wird man auf einmal, wie du gerade schon gesagt hast, richtig euphorisch, weil man sich so denkt, was damit alles möglich ist. Ist das auf der Konferenz auch gewesen?
Ja, man hat so ein Gefühl gehabt, ne? Wir erobern die Welt. Und natürlich bist du in dieser Bubble auch ein bisschen drin, muss man ganz klar sehen. Du bezahlst den ganzen Tag auf der Konferenz mit Lightning. Am Abend gehst du in Room 77, bestellst 10 Bier mit Lightning für alle, gibst eine Runde aus. Du hast mit Euro sozusagen kaum noch Kontakt. Und dann denkst du halt, alles spielt sich in diesem Universum ab. Ist schon ein bisschen so.
Ja.
Ja, dann kommt man heim und merkt, okay, ist doch nicht so.
Ja.
Da kommt man nur ein bisschen runter. Aber ja, es war krass. Also ganz, ganz krasse Geschichte halt.
Ja.
Hast du wirklich was verpasst, Alex?
Ja, du musst es mir nicht nochmal sagen. Ich habe es schon verstanden. Was ich auch noch ganz cool fand, du hast doch erzählt, viele Leute sind da mit Masken rumgelaufen. War das so, dass man da wirklich auf die Privatsphäre so geachtet hat?
Also nicht auf der Conference, ja. Das wird komisch kommen. Aber da gab es eben am Freitagabend, hat Jameson Lopp, der Privacy-Guru sozusagen von Casa, der hat zum Privacy-Talk eingeladen. Ich glaube, die Location wurde erst kurz vorher bekannt gegeben. Und da sind wir da eben hin, musste jeder mit Masken kommen. Und das war zwischen so Containern, hat er dann einen Vortrag gehalten. Was so wirklich surreal ist. Und wenn man sich dann vorstellt, man hat schon ein paar der Jungs hat mir auch mit Maske erkannt. Und ja, da waren halt lauter Nerds unterwegs, da hat ja keiner was zu verstecken. Ich glaube, das Schlimmste, was die Jungs da gemacht haben, die da unterwegs sind, vielleicht illegale Filme runtergeladen im Internet. Ja. Aber die, wirklich so den Privacy-Fokus, wo man dann drüber redet, was soll man nicht machen, was soll man nicht benutzen. Auf keinen Fall Google-Produkte benutzen. Ja, ich halte mich da auch nicht dran, ganz. Ja. Aber war ein richtig cooler Vortrag. Und Jameson Lopp hat da dann erzählt, der wurde ja mal, da gab es ja mal so einen Vorfall, wo ihm jemand ein SWAT-Team auf den Hals geschickt hat. Und dann hat er eben beschlossen, dass er dafür sorgt, dass niemand weiß, wo er wohnt in den USA. Hat er so erzählt, was er da alles machen muss. Ne? Du musst ja schauen, dass auf deinem Führerschein deine Adresse nicht draufsteht. Du lässt dir die Pakete nicht zu dir heimschicken, sondern erst zu jemand anderem, der schickt es dann zu einer anderen Adresse und die schickt es dann zu einer anderen und dann erst zu ihm.
Ja.
Und wenn er dich ganz gut kennt, dann kommst du vielleicht in dem Kreis ein bisschen näher, aber niemals bekommst du seine Adresse. Und war echt ein cooler Vortrag, weil einfach mal was anderes. War echt nett.
Also Jameson Lopp ist ja also für mich einer der Giganten bei Bitcoin, was Krypto-Twitter angeht. Und du hast ja gerade auch schon seine Reise in die Privatsphäre angedeutet. Das sind super Artikel, die der da geschrieben hat. Was waren so Leute, die du da getroffen hast, die dich umgehauen haben?
Ja, wenn halt Adam Beck mal so vorbeischaut und mal sich interessiert, wie der Cocktailautomat funktioniert, oder Peter Todd. Das sind halt so Leute.
Ja.
dann denkst du dir, okay, ist klar, bloß keinen Fehler machen. Oder Jameson Lopp war auch kurz mal da. Und dann bist du schon ein bisschen aufgeregt. So. Ja, es ist ein bisschen so, als würde irgendwie so ein Fußballstar dann vorbeischauen. Wir sind ja auch normale Leute, aber ja. Ist dann doch ein bisschen was anderes. Ne? Und man kennt sie von Twitter und war ein cooles Gefühl. Also war für uns echt toll, wenn die vorbeikommen und dann sagen, hey, cooles Gerät, gefällt uns. Ist irgendwie doch noch was anderes.
Ja.
Mal lässig.
Ja, vielleicht dann noch so ein bisschen in die technischere Richtung war Schnorr-Signaturen ein großes Thema beim Lightning Hack Day?
Also Schnorr ist ja eher was für den Base Layer.
Mhm.
Ja, hoffentlich wird es bald kommen, es dauert noch ein bisschen. Aber ich meine, wenn man die Themenbereiche so ein bisschen unterteilen will von den Talks, ich habe ja am Hack Day jetzt nicht viele Talks gesehen, ich habe es mir nachher auf YouTube angeschaut. Also ich würde es jedem empfehlen, da waren richtig tolle Talks dabei von Christian Decker oder von Roastbeef. Roastbeef sollte man sich eh nur am Rechner anschauen, da kann man es nämlich auf 0,7 schalten von der Geschwindigkeit her. Hast du den schon mal reden hören?
Nee.
Nicht? Den solltest du mal. Also das ist immer witzig.
Ich werde den YouTube-Channel auch auf jeden Fall in die Kommentare verlinken. Da kannst du dir, lieber Zuhörer, das dann auch in deiner eigenen Zeit anschauen.
Also Roastbeef war, glaube ich, am ersten Tag. Der kam nach dem Christian Decker. Und alle anderen vorher, die haben praktisch Vortrag gemacht und dann war keine Zeit mehr für Fragen. Und bei Roastbeef war, der redet halt so schnell, der war dann irgendwie in 10 Minuten fertig und hat gesagt, alles klar, ich habe noch genug Zeit, wer hat Fragen? War klassisch. Und da haben einige Leute auch gefragt. Ich glaube, wenn man es so technisch unterteilen will, waren sicherlich, ich würde es, ja, also Routing war ein ganz großes Ding. Da haben viele Vorträge drüber gehalten. Also wie finde ich den besten Pfad durchs Netzwerk? Wenn ich jetzt zum Beispiel dich bezahlen will, aber wir haben keine direkte Verbindung, aber es geht über 2, 3 andere Personen, dann muss die Node ja schauen, ist da genug Liquidität drin, wenn es eine größere Zahlung ist, und eben den perfekten Pfad finden. Und da waren einige dann zur Liquidität natürlich, also wie sorgt man dafür, dass man praktisch gute Verbindungen hat und genug Liquidität in seinen Channels. Und was ich halt auch ganz cool fand, da wird jetzt, ich glaube, diese Multipath-Channels werden jetzt kommen. Ich glaube, die heißen AMP, Atomic Multipath gibt's jetzt. Das heißt, nehmen wir an, du hast mehrere Channels offen, aber die sind nicht besonders groß. Und ich will dir jetzt irgendwie 10 Euro in Bitcoin schicken, aber du hast irgendwie nur 5 Euro Channels, aber mehrere. Dann könnte ich zum Beispiel irgendwie 2 Euro über den Weg, 5 Euro über den und dann den Rest über den dritten. Ja. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
So, und das geht ja noch nicht. Du kannst, wenn du eine Zahlung machst, kannst du nur praktisch eine Route finden und die muss auch, jeder Channel muss genügend Liquidität haben, um die gesamte Summe zu transportieren. Ich hoffe, dass man das nachvollziehen kann.
Ja.
Und bei diesem Atomic Multipath Routing sozusagen kannst du mehrere Channels benutzen. Das fand ich richtig cool. Das wird, glaube ich, jetzt implementiert, oder es gibt ja auf jeden Fall schon Tests dafür. Ja, ansonsten die Talks waren schon extrem technisch, muss ich echt sagen. Also bei manchen bin ich ausgestiegen.
Also die Zielgruppe waren schon eher die Entwickler, die dann auch tatsächlich die Wallets und sonstigen Lightning-Apps programmieren.
Ja, man muss, glaube ich, jetzt unterscheiden zwischen sozusagen der Netzwerktechnik und dann gibt es ja noch sozusagen die Wallets, die entwickelt werden, die auf diesem Netzwerk aufbauen. Und dann gibt es noch die einfach sozusagen das Netzwerk benutzen. Das wären jetzt zum Beispiel wir mit unserem Cocktailautomat. Wir wollen ja vor allem wissen, okay, wie erzeuge ich jetzt mit meiner Node eine Invoice?
Ja.
Ja. Und die nehmen wir dann, machen dann QR-Code raus, zeigen den am Display an. Dann wollen wir wissen, okay, wie frage ich jetzt die Node ab, ob die Invoice bezahlt wurde? Das muss ich auch wissen, bevor ich den Cocktail eben ausschenken lasse.
Ja.
Okay? Das sind ja so Dinge, ich benutze dieses Netzwerk. Da gibt es so Macaroons, wo man dann bestimmte Sachen machen kann. Als Beispiel jetzt, wir schicken ja sozusagen nur eine Rechnung raus. Wenn du jetzt bei diesem Automaten, wo du eben Geld rein gibst und der gibt dir Lightning raus, da ist es halt so, dass dann sozusagen das Sicherheitslevel nach oben geht, weil du verschickst ja praktisch mit deiner Node Geld. Wenn ich jetzt was falsch mache mit meinem Macaroon, dann sende ich vielleicht einfach, keine Ahnung, keine Invoice oder eine schlechte und es geht nicht durch. Bei dem anderen könnte es sein, dass jemand zum Beispiel 10 Euro reingibt und du schickst irgendwie 20 raus oder so. Weißt du, mit Lightning. Also wenn du da verstehst du, was ich meine? So. Das sind aber alles sozusagen auf dem Level, wo ich jetzt sage, okay, das kann man verstehen. Für mich, da kann man was machen. Alles andere ist einfach was für Leute wie Christian Decker,
ja.
Die einfach ein ganz anderes Level haben. Weißt? Und da gab es eben so viele Talks für diese Leute, wo man dann so ein bisschen noch verstehen kann, warum sie das machen und wo das Problem liegt. Aber ich denke mal, wenn es dann in die Details geht, dann bist du einfach raus.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Was war denn so dein Eindruck? Gibt es Probleme, die man bei Lightning nicht lösen kann? Es wird ja von mancher Seite sehr kritisch gesehen, dass Lightning eben unlösbare Probleme hat. Kam dir das auch so vor?
Also es gibt schwierigere Probleme, das zu lösen. Und es gibt sicherlich tiefer hängende Früchte. Aber jetzt für mich persönlich, ich hatte ja das Gefühl am Automaten, es funktioniert alles. Weißt du, was ich meine? Also es gibt natürlich jetzt zum Beispiel das User Interface. Ich habe meine eigene Note daheim laufen oder mehrere. Und du bist es einfach gewöhnt, Channels aufzumachen. Und du weißt, was Liquidität ist. Du bindest deine Note gut an. Und ich habe eigentlich kaum Probleme zum Bezahlen. Ich habe zum Beispiel diese 50 Euro im Room 77, diese 10 Bier, waren, glaube ich, irgendwie 600.000 Satoshi oder so. War überhaupt kein Problem. Und ich habe auch sonst öfters mal 500, 600.000 Satoshis bezahlt, ohne Probleme. Aber jetzt, wenn jetzt, da gab es einen tollen Talk von Will O'Brien oder so. Ja, der hat dann das mal zusammengefasst. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Lightning Wallet runterlädst, dann kommt der als erstes mal Seed Phrase aufschreiben. Ja? Dauert irgendwie 10 Minuten, oder?
Ja.
So, dann synchronisiert die App. 10, 15 Minuten, weiß nicht. Dann musst du Guthaben draufpacken. Also praktisch On-Chain Bitcoin. Halbe Stunde. Dann musst du einen Channel öffnen. Halbe Stunde. Das heißt also, du bist ja damit beschäftigt, irgendwie 2 Stunden damit beschäftigt, nur so eine Wallet einzurichten.
Ja.
Okay? Das heißt also, es dauert einfach viel zu lang. Ja? Und auch so als User Experience würdest du jetzt nicht unbedingt sagen, das geht schnell. Ja. Klar, wenn du es mal eingerichtet hast, dann kommst du zu uns zum Automaten, hast genügend Kapazität und kannst dir einen Cocktail rauslassen. Aber bis dahin ist es für neue User ja jetzt nicht so toll. Ja. Aber da gibt es auch tolle Lösungen. Also die Jungs von Eclair, die bringen jetzt eine neue Wallet raus, die heißt Phoenix. Und da soll das Onboarding zum Beispiel in 3 Minuten passieren. Dann hast du oft, wenn du jetzt mal so eine Blue Wallet benutzt, da hast du On-Chain, Off-Chain Bitcoins. Ja, das verwirrt dann schon wieder viele Leute. Warum habe ich jetzt Lightning Bitcoins und dann habe ich hier ganz normale Bitcoins? Und
ja.
Bei denen wird es zum Beispiel nur eine Zahl geben. Also ich muss sagen, das verwirrt mich persönlich. Ich weiß nicht, wie die das machen im Hintergrund. Also ich würde das nicht unbedingt wollen, aber ich habe schon mit vielen Usern gesprochen, die sagen, boah, das ist geil. Ich habe zum Beispiel hier, das zeigt mir an, ich habe so und so viel Bitcoins oder Satoshis. Ich will nicht wissen, ob das jetzt Lightning oder On-Chain ist. Okay. Ja, also anscheinend gibt es einen Bedarf dafür. Dann so Sachen wie Turbo-Channel. Weißt du, wenn ich dir dann Geld gebe, oder du gibst mir Geld und ich mache dann Channel zu dir auf oder so, hoffentlich erkläre ich das richtig, ja, dann muss ich nicht auf die Confirmation warten, weißt du?
Mhm.
Dass der Channel halt gleich geöffnet wird, dass man dann nicht ewig warten muss, bis die On-Chain-Transaction und wie immer.
Ja, ja.
Oder Channels on the fly in beide Richtungen, dass beide gefundet sind. Und was die auch gesagt haben, die Backups zum Beispiel, dass du mit einer Transaktion eben sogar ein Backup hinterlegen kannst. Weil du musst dir ja immer den State merken. Wenn du jetzt zurück auf das Beispiel von McDonald's kommst, du musst dir ja immer merken, wie viel hast du jetzt schon bezahlt und wie viele Euros ja, oder Satoshis liegen auf der Seite von McDonald's und wie viele bei dir.
Ja.
Okay? So. Und du könntest jetzt zum Beispiel McDonald's betrügen, indem du einen alten State postest, indem du sagst, oh, 100 Euro sind auf meiner Seite, 0 bei dir, obwohl das zum Beispiel schon 50-50 ist.
Ja.
Okay? Und das nennt man dann den State vom Channel. Wie viel liegt auf welcher Seite? Hoffentlich erzähle ich kein Bullshit hier, aber ich denke mal, das passt schon so. Okay? Und das alles natürlich, diese ganzen Sachen, die eben die Phoenix Wallet so lösen will, soll eben alles wirklich non-custodial. Also die wollen nicht Treuhänder sein von dem Ganzen. Fand ich schon stark. Also die ist noch nicht draußen, die kommt anscheinend jetzt. Ich denke mal, hier auf dieser User-Interface-Seite kann man noch ganz viel tun.
Ja.
Dass es einfach viel, viel einfacher wird, weißt
du? Ja, also gerade was du auch beschrieben hast, einfach mal diesen Prozess durchlaufen, sich eine Lightning Wallet einzurichten, kann ja schon, sage ich mal, beliebig komplex sein, wohingegen bei Bitcoin das relativ simpel ist, weil da muss man sich ja nur die Software runterladen. Man muss ja auch nicht mal die ganze Blockchain synchronisieren, sondern man generiert sich dann einfach eine Adresse und man könnte direkt Geld bekommen. Wohingegen das ja
bei Lightning aber eben... Weißt du, bei Bitcoin? Ja, mhm. Aber also ich frage mich auch immer, warum ich diesen Seed aufschreiben muss, wenn ich, weißt, ich teste ja immer irgendwelche Wallets, wenn es mal wieder was Neues gibt, lese sie mal runter, teste ich mal so eine Wallet. Also ich will nicht immer den Seed aufschreiben, das ist auch nervig, muss ich sagen. Warum, also da muss eigentlich bei den meisten Wallets, da muss eine Option da sein, okay, ich will den nicht aufschreiben. Ich will nicht diese 24 Wörter, nur weil ich irgendwie da 2 Euro drauf habe und es irgendwie testen will. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber
das ist ja auch so.
Wenn du es nicht machst, dann hast du vielleicht neue Nutzer, die es dann, ja, ist nicht so wichtig und dann laden die da Geld drauf und dann probieren sie es und so.
Vielleicht muss man die erinnern, weißt du? Vielleicht muss man nicht gleich am Anfang, dass sie es aufschreiben müssen, sondern vielleicht kann man die irgendwie dann, immer wenn sie die Wallet aufmachen, hey, hast du den Seed aufgeschrieben? Bis sie es halt dann bestätigen oder vielleicht muss es ja nicht immer am Anfang passieren. Ja, da kann man, glaube ich, verschiedener Meinung sein. Mich nervt es zum Beispiel. Ja, weil ich halt das nicht immer machen will.
Ja.
Das, ja, keine Ahnung. Also da kann man mit Sicherheit noch einiges tun.
Und wenn es jetzt ums Lightning-Netzwerk geht, hast du irgendwelche Wallets, die du den Zuhörern ans Herz legen würdest, wenn es jetzt gerade mal darum geht, hey, ich möchte das ausprobieren?
Ja, okay. Muss ich mal überlegen. Also ich glaube, der beste Start wäre vielleicht die Blue Wallet und diese Wallet of Satoshi. Weil ich denke mal, die werden jetzt nicht ihren eigenen Node aufsetzen. Ist natürlich, muss man wissen, Custodial. Also das heißt, auf der Lightning-Seite habt ihr nicht eure eigene Node. Wenn ihr dann weitergehen wollt und das Non-Custodial machen wollt, also für iOS-Leute ist sicherlich so eine Zap-Wallet, die sieht halt richtig geil aus. Ja, also so, ich denke mal, das ist das, was die meisten auch benutzen.
Ja, also ich werde die Links dazu auch in die Shownotes packen, da könnt ihr euch das mal anschauen, weil wie so mit allen Technologien, denke ich, am besten ist es, wenn man es einfach mal selber ausprobieren kann und das ist natürlich die Wallet der erste Schritt dazu.
Ja, und einfach mal testen, ja, und wenn ihr dann einen Fehler macht und wirklich mal 5 Euro weg sind, dann ja, dafür geht ja auch nicht die Welt unter.
Ja.
Also mir ist noch nicht passiert, muss ich sagen. Aber ja, das ist die Blue Wallet ist zum Beispiel vom Interface sicherlich eine der besten. Und man, soweit ich weiß, kann man die sogar an seine eigene Node anschließen.
Okay.
Also man muss die nicht custodial benutzen, sondern man kann die wirklich dann, wenn man die eigene Node daheim aufsetzt, damit verbinden.
Und die
oder ist nicht, iOS? Da bin ich mir gar nicht sicher. Also.
Ist die Blue Wallet iOS?
Ja, die ist, glaube ich, für beides.
Okay, cool.
Ich habe jetzt nur iOS, aber ich glaube, die Blue Wallet ist für beides. Auf der Android-Seite gibt es, glaube ich, einige Wallets, die ich so nicht kenne, die eben nur da sind. Die Zap-Wallet gab es erst für iOS und dann später für Android. Sieht halt richtig schick aus. Der von der Zap-Wallet hat auch einen ganz tollen Vortrag gehalten. Ne, wie heißt er denn jetzt? Jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Ich habe es nicht so mit Namen. Das ist ja wirklich schlimm, dass ich den nicht weiß. der fällt mir bestimmt jetzt gleich ein. Also furchtbar. Ja, der hat zum Beispiel, sein Vortrag ging darum, dass es bald Futures Markets geben wird für die On-Chain Gebühren. Also seine Familie kommt ja eigentlich in Chicago von diesen ganzen, die ganzen Futures Markets in Chicago hat, glaube ich, sein Opa sogar mitgegründet. Und da gibt es ja auch diesen CME Bitcoin Future. Der kam dann irgendwie letztes Jahr, war ich im Hype raus.
Mhm.
Der ist ja auch in Chicago. Und er hat dann erzählt, dass das wirklich Sinn machen würde, sozusagen die. Also ein Miner, der will sich absichern, dass die Bitcoin-Gebühren nicht nach unten gehen. Ja? Weißt du, in Zukunft.
Ja.
Wenn er Blöcke findet, dass seine Einnahmen stabil werden. Und jemand, der vielleicht in Zukunft einen Lightning-Channel aufmachen will, der will sich absichern, dass die Gebühren nicht nach oben gehen. Ja, so haben beide praktisch Interesse, sozusagen ihre Kosten in der Zukunft nicht nach oben zu treiben. Und so könnte sich dann ein Future-Markt für On-Chain-Transaction-Costs entwickeln. Fand ich auch einen echt tollen Vortrag. Also ja. Auch macht auch Sinn. Ja, so wir sehen ja jetzt immer mehr so Finanzprodukte jetzt mit dem, ich glaube, Backed ist ja online gegangen, also wirklich gesettelte Futures. Und auf dem Finanzmarkt, glaube ich, wird sich da ganz, ganz viel tun.
Ja, genau, das ist ja dann noch so eine andere Dimension, die, sag ich mal, weit ab vom Technischen ist, aber eben dieses Ökosystem trotzdem beeinflusst.
Ja, und ich glaube auch, dass die Exchanges anfangen werden, Lightning zu nutzen in Zukunft.
Ja.
Oder eben die Liquid-Sidechain von Blockstream. Ja, da wird sich einiges tun. Also ich war so euphorisch, ich habe mir gleich nach der Lightning Conference habe ich gleich noch ein bisschen Euro in Bitcoin investiert. Das war auf jeden Fall gelohnt. Berlin war schon bezahlt.
Ja, jetzt noch
vor dem Run-Up.
Genau. Sehr gut.
Das war lässig.
Da habe ich noch eine Frage aus der Community. Und zwar wollte Akura wissen, ob man in Zukunft BTC mit Lightning mixen kann oder ob das unsinnig ist. Also vielleicht noch so als Hintergrund, im Lightning-Netzwerk kann man sich ja relativ anonym bewegen, weil es eben nicht auf der Blockchain ist und weil das Routing mit einer Technologie wie Tor funktioniert, also Onion Routing, wo man eben nicht das Endziel gleich sehen kann. Mhm. Wie schätzt du das ein? Ist es eine Möglichkeit, Bitcoin zu mixen?
Ja, du meinst von der Privacy-Seite her.
Ja.
Ich glaube eher, dass das On-Chain bald bessere Lösungen kommen werden. Natürlich ist Lightning super, weil es, also wenn du über mehrere Hops gehst, wissen die Hops jetzt nicht, von wo das Geld kommt. Ja, das Onion-Routing, das du beschreibst. Aber ich glaube, On-Chain wird dann in Zukunft mit Snorre Signatures wird man On-Chain auch ganz viele Möglichkeiten haben, viel mehr Privacy. Also mit Snorre wird es dann die Möglichkeiten geben, dass mehrere Leute dann Transaktionen zusammen machen und das mixen und die Kosten sogar geringer sind, wie wenn man es alleine, also alleine eine Transaktion macht.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Weil ja, da gibt's der Jonas Nick war bei uns zu Gast im Turm. Da gibt's einen tollen Podcast dazu, aber er ist sehr technisch, muss ich gleich sagen. Da bin ich auch manchmal ausgestiegen, weil wenn der Jonas Nick mal loslegt vom Blockstream, der arbeitet hier am Core-Protokoll, dann wird's hart. Ja. Da kann man auch mal zurückspulen und vielleicht mal googeln. Also ich glaube mit dem Snorre Signatures, wenn das mal kommt, wenn es auf ein Base Layer Protokoll kommt, dann wird es da viele, viele Möglichkeiten geben, muss man nicht unbedingt Lightning benutzen.
Gibt es da irgendeinen Zeithorizont, wann Snorre live gehen soll?
Es sollte ja eigentlich schon live gehen. Es dauert immer ein bisschen länger, als man denkt.
Ja.
Es ist ja okay. Also man muss sich ja vorstellen, das alles wird ja zigmal durchdiskutiert. Bitcoin ist jetzt wahnsinnig groß. Es ist viel Geld dahinter. Man will auch nicht, dass das schnell geht. Du willst nicht, dass sie das überstürzen. Ja, die sollen halt, ja, dann dauert es halt ein Jahr länger.
Ja.
Ist kein Problem. Bitcoin funktioniert ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man da meint, man müsste ja das Protokoll ständig irgendwie updaten und da Bugs neu bauen. Also.
Ja.
Von daher. Das ist halt gerade das Tolle an Lightning. Lightning ist ja anders, ne? Man kann da wieder reckless sein. Wie Giacomo Succo das gesagt hat, man kann da wieder Sachen ausprobieren und dann, und wenn da mal, es gibt ja mehrere Lightning-Implementierungen, ne? Da gibt es ja sozusagen C-Lightning von Blockstream in C, dann gibt es von Lightning Labs, das LND, das ist in Go geschrieben, und dann gibt es noch von den Eclair-Jungs eben. Ich kann das immer nicht aussprechen, ich weiß auch gar nicht, wie das heißt. Und das sind Scala. Also drei verschiedene Programmiersprachen und die haben alle drei praktischen Implementierungen für Lightning geschrieben, halten sich an die gleichen Regeln und theoretisch könnten die auch bestimmte Sachen anders machen, machen sie auch. Ja? Das heißt also, es gibt ja nicht unbedingt einen Konsensus. Es gibt sozusagen das Bolt Protokoll, oder wie man es nennen will, und in Lightning kann alles viel, viel schneller gehen.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also man braucht nicht diesen Konsensus auf dem Base Layer, aber wenn da was schief geht, dann bricht eben auch nicht das Netzwerk zusammen.
Ja, genau.
Was?
Also wie Andreas Antonopoulos das sagen würde, dass Bitcoin so langsam sich bewegt oder langsam weiterentwickelt, das ist ein Feature und kein Bug.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich hätte auch wirklich Kopfschmerzen, wenn das irgendwie, wenn sie da ständig was Neues, ein neues Update und hier und da und ja, das, man hat es ja bei Lightning gesehen, es gab ja auch letztens ein paar Bugs, die dann praktisch mit einer neuen Version gefixt werden mussten und es ist ja noch immer reckless, also ich würde niemandem raten, da viel Geld drauf zu packen und man hat ja auch bei dem, man hat ja auch gesehen, wo es dann irgendwie von 3500 Bitcoin war es tief, oder? Ungefähr so, ist es auf
ja.
14.000 oder was gestiegen. Da haben dann schon einige Leute eben Channels geschlossen oder Geld rausgenommen, weil sie gesagt haben, oh, warte mal, ich habe da irgendwie 200 Euro rein, aber jetzt sind es auf einmal fast 1.000 Euro.
Ja.
Das ist mir dann zu viel. Ja? Und das soll ja auch für kleine Transaktionen da sein. Das soll ja nicht irgendwie ein Auto bezahlen. Ja.
Ja.
Und soll ja nur einen Cocktail bei uns kaufen für einen Dollar. Dafür soll es reichen.
Okay, sehr gut. Und wenn wir jetzt so den Blick nach vorne machen, also ich glaube, der Lightning Hack Day findet jedes Jahr, soll jedes Jahr stattfinden, oder?
Ja, es ist, also wir haben mit Jeff schon mal geredet. Also der war ja dieses Jahr zweimal und der wird ja bestimmt im halben Jahr wieder sein. Weil in Bitcoin kann man nicht irgendwie ein Jahr warten. Das
ändert
sich so viel. Und da sind schon einige Orte im Gespräch. Vielleicht wird es wieder Berlin. Denke ich mal, für die Jungs wäre es am einfachsten, die das alles organisieren. Also der Jeff Gallis und die ganzen Jungs von Fulmo.
Ja.
Ja, aber es sind auch ein paar andere Namen im Gespräch. Also ich glaube Bratislava, Zürich.
Okay.
Da gibt es so eine Liste. Ich glaube, die ist öffentlich. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Aber ein Name war eben auch dabei, Buenos Aires. Das würde mich freuen, wenn es in Argentinien wäre.
Ja, ja, okay.
Die haben ja jetzt einen neuen Präsidenten seit heute, Alex.
Ah, okay.
Bist du glücklich damit? Oder hast du gar nicht mitbekommen?
Ich habe nicht mal die Zeitumstellung in Deutschland mitbekommen. Okay. Ja. Okay, ja, also.
Was haben wir denn da noch? Hast du noch ein paar Fragen auf deiner Liste?
Ja, also mich würde jetzt nur zum Abschluss interessieren, was du so für das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr von Bitcoin erwartest und worauf du dich freust vielleicht.
Ich glaube, die alle wollen hören, dass ihr sagt, Bitcoin 100.000, oder? Kursziel.
Also der Preis
mindestens.
To the moon.
Ja, to the moon, 100.000 Minimum. Ja.
Sehr schön.
Also, boah, was ihr wart. Ich weiß gar nicht, das sind so viele Dinge. Ich muss auch sagen, von München bis Berlin jetzt, dieses halbe Jahr, hätte ich jetzt auch nicht so eingeschätzt, dass es so so viel besser wird. Und Berlin, in München hat es ja doch noch ein bisschen, waren oft Payments, die schiefgelaufen sind und dass es sich so verbessert hat. Und ich Multi-Payment-Routing und das Routing wird ja viel besser und dann machen wir es nochmal mit Multi-Payment. Also ich glaube, beim nächsten Lightning Hack, da wird alles noch viel besser funktionieren. Ja, wird es gar keine Probleme mehr geben, wenn es WLAN läuft.
Und genau, das WLAN ist dann das größte Problem.
Ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, was ist denn dein Gefühl, Alex? Bewegt sich der, wie schaffst du das überhaupt irgendwie mit der Entwicklung Schritt zu halten? Du beschäftigst dich auch mit anderen Coins. Ich muss sagen, ich habe keine Zeit. Ich komme bei Bitcoin nicht hinterher, ich habe keine Zeit. Ja,
viele Podcasts hören und man muss halt auch selektieren, würde ich sagen, wirklich, was man verfolgt, weil neben Bitcoin und Monero ist bei mir auch nicht mehr viel Platz und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich zum Beispiel in dem Lightning-Thema noch gar nicht so tief drin bin und ja, da kann man ja auch beliebig tief gehen, ne? Das muss man sich dann halt einfach aussuchen. Man muss halt auch überlegen, was soll ich am Ende des Tages damit anfangen? Wenn man natürlich Programmierer werden will für Bitcoin, dann muss man sich da natürlich mehr mit beschäftigen. Wenn man jetzt nur hodelt, dann reicht es da, was weiß ich, ein, zwei Podcasts in der Woche zu hören. Das muss jeder für sich selber entscheiden, denke ich.
Also eine Voraussage könnte ich machen. Was mir halt auffällt in letzter Zeit, ist, dass dieses ganze Ökosystem sich jetzt teilt. Also jetzt meine ich gar nicht Bitcoin und andere Coins, sondern in Bitcoin selber merke ich halt, dass es ganz viele Leute gibt, die sich mit Lightning gar nicht beschäftigen, aber im Core-Protokoll extrem arbeiten. Zum Beispiel Peter Willer, habe ich letztens einen Podcast gehört, der hat gesagt, Lightning nur gar nicht so getestet. Und der ist ja ganz tief im Protokoll drin. Und dann wird es Konferenzen geben, wo es ums Protokoll geht und die Änderungen dort. Und dann wird es Konferenzen geben wie eine Lightning Conference, wo sich hauptsächlich um Lightning alles dreht. Und dann wird es Konferenzen geben, wo es sich um Mining dreht, weil zum Beispiel Mining habe ich gar keinen Plan. Mhm. Ja, was da die Entwicklungen sind, was jetzt gerade irgendwie neueste Hardware oder so, da wird es auch Konferenzen geben oder gibt es, wo sich die ganzen Jungs treffen.
Ja.
Und keine Ahnung, dann wird es zu Finanzen, Bitcoin, keine Ahnung, Futures, irgendwas oder Exchanges, wird es Konferenzen geben, die sich eher darauf fokussieren, wo die ganze Finanzbranche, die ganzen Banker und so sich da treffen. Da gibt es ja in München vom Daniel Wingen gibt es ja die Value of Bitcoin Conference. Da beschäftigt es mich eher darum, warum hat Bitcoin überhaupt einen Wert?
Ja. Ja.
Da treffen sich, das war letztes Mal ganz cool, ich war nicht dabei, ich habe es von anderen gehört. Da haben sich dann irgendwie Zentralbanker waren da, also wirklich von der Fed und von der EZB und die haben sich dann mit Bitcoin-Jungs unterhalten, wie Saifedean Ammous und Giacomo Succo. Ja. Also, ja, es ist auch, ist vielleicht nicht technisch, aber ich merke halt, dass es ganz, ganz viele Konferenzen gibt, die ihren Fokus auf andere Dinge legen.
Ja.
Ja, auf im technischen Bereich. Und das ist ganz normal in Industrie, wenn sie sich entwickelt, ist das ein ganz normaler Vorgang.
Ja.
Das war beim Computer nicht anders. Nur am Anfang haben mit Sicherheit die Leute von der Hardware, Software alles gebaut. Und jetzt hat sich das komplett gesplittet. Ja? Und so wird's auch sein, glaube ich.
Genau, also der Space also professionalisiert sich.
Ja, extrem.
Cool. Ja, da haben wir ja schon eine Stunde zusammengequatscht. Vielleicht sagst du dem Zuhörer noch, gerade jetzt die Leute, die in Ulm und Umgebung sind, wie man euch finden kann und wie man am Meetup teilnehmen kann.
Also das Meetup findet jeden dritten Donnerstag um 19 Uhr statt. Wir haben eine tolle Webseite, die Simon aufgesetzt hat. Sieht richtig stylisch aus. Also richtig geil. Dann haben wir einen Twitter-Account, Turm eben, glaube ich. Den verwaltet der Pierre. Also bei uns ist alles so aufgeteilt. Ne? Wir machen das ja alles sozusagen nebenberuflich. Macht ja keiner hauptberuflich. Und wir versuchen einfach die ganzen Aufgaben zu verteilen. Dann wollen wir noch, glaube ich, jetzt gibt es ein Projekt, wir wollen auch so einen Automaten bauen, in dem man halt Euros reinsteckt und dann kommen eben Lightning raus. Da arbeitet gerade der Mono dran. Ich glaube, das Projekt, das hinkt noch ein bisschen. Also Mono, wenn du zuhörst, gib mal Gas. Wir wollen den Automaten bald aufstellen. Und wenn ihr einfach mithelfen wollt oder einfach nur lernen wollt, wir haben viele Anfänger, die kommen und ganz stinknormale Fragen stellen, welche Wallet soll ich benutzen, wie, welche Exchange soll ich kaufen oder auch nicht, oder kommt einfach vorbei. Wir freuen uns einfach, wenn neue Leute da sind. Wirklich. Ja, wenn nicht immer die alten Gesichter da rumhängen.
Sehr schön. Also die Links dazu, zu der Webseite, zum Twitter-Account und Podcast und allem weiteren findet ihr auch in den Shownotes. Und dann könnt ihr euch da weiter umschauen. Dann ja, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Markus, für die tollen Insights vom Lightning Hack Day, von der Lightning Technologie. Und ja.
Also vielen Dank.
Ja, danke dir, Markus. Tschüss.
Wenn du mehr über das Bitwana-Konto erfahren möchtest, besuche die Webseite unter bitwana.com/btc-echo. Den Link findest du auch in unseren Shownotes.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.